Jesus, was für ein Geschenk, dass du als der große König in unserer Mitte bist. Und wir möchten dich darum bitten, dass du selber nun uns begegnen kannst, jeden Einzelnen so ganz persönlich voller Gnade und Wahrheit in unser Leben hineinsprichst und uns das mitgeben kannst, was du für uns bereithältst. Herzlichen Dank dafür. Amen. Ja, vielen Dank euch auch für die Lobpreiszeit. Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Nachdem wir nun Ostern und die Passionszeit hinter uns haben, beginnen wir heute bis zum Sommer mit der nächsten Predigtreihe. Die letzte Predigtreihe wahrscheinlich von meiner Seite aus hier in unserer Gemeinde, hier in Kandern. Ich mache die Fortsetzung zur Bergpredigt. Die Bergpredigt ist ja eine sehr bedeutende Rede, die Jesus gehalten hat, seinen Freunden gegenüber und auch noch vielen Zuhörern gegenüber, wo er so die Grundlagen des christlichen Glaubens mal offenlegt. Da sagt er und zeigt er, was ist denn so die Bedienungsanleitung für das Leben mit mir? Also wer mit mir leben möchte, wer mir nachfolgen möchte, wie funktioniert das denn ganz praktisch? Und wenn man sich irgendeine Maschine kauft, dann heißt es immer, first read the book. Erstmal nachlesen, wie funktioniert das Ganze auch, welche Taste wie gedrückt werden soll. Und so hat sich das Jesus gedacht mit der Bergpredigt, erstmal zu schauen, wie funktioniert denn der Glaube an mich. Und da geht er ganz wichtige Themen durch. Wie funktioniert Beten zum Beispiel? Oder wie geht das mit dem Vergeben? Wie gehen wir richtig mit unserem Besitz, mit dem Hab und Gut um, mit unseren Sorgen? Oder mit den unerfüllten Wünschen, die wir in unserem Leben herumtragen. Also ganz zentrale Fragen werden hier in diesen drei Kapiteln der Bergpredigt besprochen. Matthäus hat sie aufgeschrieben in seinem Buch, in dem Evangelium Matthäus. In den Kapiteln 5 bis 7 werden die aufgeführt. Das Kapitel 5 hatten wir bereits in der früheren Sequenz unserer Predigtreihe schon mal besprochen. Und ich beginne heute also in der nächsten Runde mit dem 6. Kapitel und möchte unter der Überschrift Der fromme Oskar die Verse 1 bis 5 aus dem 6. Kapitel und dann auch die Verse 16 bis 18 lesen. Und das mit dem Oskar erkläre ich noch. Das wird dann jeder verstehen, was sich dahinter verbirgt. Matthäus 6, 1 bis 5 und 16 bis 18. Da wird es dann folgendermaßen wiedergegeben. Hütet euch davor, nur deshalb Gutes zu tun, damit die Leute euch bewundern. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Wenn du einem Armen etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und an jeder Straßenecke, um von allen gelobt zu werden. Das sage ich euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausbezahlt. Wenn du jemandem hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Betet nicht wie die Heuchler. Sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, um gesehen zu werden. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausbezahlt. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausbezahlt. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Soweit diese Passage aus der sogenannten Bergpredigt. Nun ist zu diesem Thema der fromme Oskar. In diesem Jahr wurden am 28. Februar nun schon zum 28. Mal in Los Angeles die Oscars verliehen. Das ist die weltweit wichtigste Auszeichnung in der Filmbranche, wo die bedeutenden Persönlichkeiten, die sich im letzten Jahr filmerisch hervorgetan haben, prämiert werden. Und in diesem Jahr war es nun endlich soweit, dass Leonardo DiCaprio nach etlichen Nominierungen nun endlich auch mal seinen Oscar mit heimnehmen konnte. Ich habe meinen hier dabei. In den 60er Jahren habe ich den mal für Ben Hur oder so gekriegt. Ja, also im Original, das ist ein Duplikat, im Original ist der selber gar nicht mal so viel wert, was den reinen Materialwert anbelangt. Da kommt man auf reine Materialkosten von $300, obwohl er mit 24 karätigem Gold überzogen ist. Also, aber wer den kriegt, der hat tatsächlich wahrscheinlich für sein Leben finanziell ausgesorgt. Der Oscar, der öffnet ihm manche Türen für richtig starke Rollen, die man zukünftig mal einnehmen kann. Die größte Prämierung für Schauspieler. Aber schon lange bevor es den Oscar gab, gab es Schauspieler. Bereits in der Antike, im frühesten Altertum, war die Schauspielerei in hohem Ansehen. Die Schauspielkunst zählt tatsächlich zu den ältesten Gewerben des Menschseins überhaupt. Bereits im Altertum zog das Theater Menschen in Massen an. Und für einige Stunden konnten nun die Zuschauer ihre Sorgen vergessen, die Probleme hinter sich lassen. Sie wurden zum Lachen angeregt oder zum Nachdenken. Und sie pflegten während dieses Theaterbesuches Entspannung oder Kultur, wie man das auch immer haben möchte. Deshalb ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass auch Jesus die Schauspielkunst als Beispiel benutzt, um im Blick auf den Glauben auch einiges deutlich zu machen. Jesus hat sehr deutlich wahrgenommen, wie sich das Theater auch jenseits der Bühne im alltäglichen Leben der Menschen fortsetzt und jeder so ein bisschen Schauspieler in sich trägt. Auch bei den frommen Leuten, also denen, die bewusst mit ihm leben wollen. Menschen stellen sich und ihre Leistung zur Schau und lassen sich für ihre Rolle feiern und tun so, als ob das denn alles auch wirklich echt wäre. Das Wort, was Jesus hier verwendet in diesem griechischen Original, wird in den meisten Übersetzungen in der deutschen Sprache mit Heuchler übersetzt. Ich persönlich habe den Eindruck, es würde treffender wiedergegeben mit dem Wort Schauspieler. Denn es ist ein ganz globales, ganz normales, säkulares Wort, was für die Schauspieler steht. Jesus hat hier Menschen vor Augen, die für eine gewisse Zeit in eine Rolle schlüpfen und das nun vor den Leuten zum Besten geben. Dieser Begriff kommt in der Bergpredigt öfter vor, deswegen werfen wir da mal auch einen genaueren Blick darauf, was denn Jesus unter Schauspielkunst im frommen Bereich im christlichen Glauben versteht. Nun erstmal ganz allgemein, worum geht's denn bei der Schauspielerei? Ganz allgemein, da schlüpft also ein Schauspieler für eine gewisse Zeit in eine Rolle, die normalerweise mit seinem richtigen, originalen Leben nicht gleichzusetzen ist. Er tut nur so, als ob er das wirklich wäre. Aber er nimmt nun für eine gewisse Zeit, für 90 Minuten meinetwegen, eine Rolle wahr, die ihm selber jetzt nicht sein Leben widerspiegelt. Er hat was auswendig gelernt, ist also nicht authentisch in dem, was er jetzt spielt, aber macht es täuschend echt. Er verschwindet also seine eigene Persönlichkeit hinter dem, was er spielt. Seine Persönlichkeit, sein Sein verschwindet hinter dem Schein, den er erweckt. Und dabei geschieht der Auftritt immer vor den Menschen. Es macht keinen Sinn, daheim in seinen eigenen vier Wänden mal ein bisschen Schauspielern. Man braucht Publikum dafür. So liebt es der Schauspieler. Und im Fokus seiner Tätigkeit stehen also nun diese Leute, die ihm zuschauen. Sein Publikum, nicht das Drehbuch, nicht die Regie, sondern die Anerkennung vor den Leuten steht im Zentrum seines Interesses. Er will das möglichst gut rüberbringen, um meinetwegen Applaus zu kriegen, gute Filmkritiken in den Zeitschriften zu lesen oder um dann am Ende einen Award, einen Preis abzuholen. Die Reaktion ist für ihn entscheidend. Was hat das nun mit dem Glauben zu tun? So wie es Jesus in der Bergpredigt verdeutlicht, ist das Christsein nicht nur irgendeine Lehre, die man sich aneignet, nicht nur irgendeine Überzeugung, die ich dann beginne zu teilen, sondern das ein wesentlicher Bestandteil des Glaubens ist immer, was hat das mit meinem Leben zu tun? Wie kommt das, was ich weiß, in mein Leben rüber? Entscheidend ist nicht, was ich alles für wahr halte in meinem Kopf an christlichen Gedanken oder Ideen, sondern welche Konsequenzen ziehe ich daraus für mein Leben. Denn es gibt im Christsein, dass sich konsequent an Jesus orientiert, immer diese praktische Seite, das Leben.
entstehen solche Fragen dadurch im Gespräch mit Jesus. Auf welche Weise greift mein Glaube in mein Leben ein? Wie beeinflusst Jesus meinen Alltag? Meine Art zu denken, meine Art zu reden, meine Art mit Menschen umzugehen. Wie drückt sich mein Glaube im Alltag aus? Welche Äußerung nimmt das, was ich in der Beziehung zu Jesus verinnerlicht habe? Wie dringt das nach außen? Und Schauspielerei unter Christen entsteht nun da, wo ich ein bestimmtes Verhalten, jetzt also die praktische Seite, ausführe, um vor den Leuten, denen ich begegne, nun irgendetwas zu erreichen. Dieses Theater liegt auch dann vor, wenn ich etwas darstelle, was in meinem Leben in der Wirklichkeit gar nicht echt ist. Zum Beispiel, meine Gebete drücken eine Beziehung zu Jesus aus, die so aber tatsächlich gar nicht besteht. Da ist es mir wichtiger, eben vor den Leuten, weil alle mithören, bei lauten Gebeten auf einen salbungsvollen Tonfall zu achten oder wohlformulierte Worte zu verwenden, mehr als dass ich mein Herz sprechen lasse, egal wie es nachher rauskommt und rüberkommt. Theater. Gerade in Gemeinden, in denen also auf das Leben der Christen, auf diese praktische Seite auch zu Recht Wert gelegt wird, besteht hier für dieses fromme Theater ein äußerst fruchtbarer Nährboden, weil die anderen mein Verhalten ja sehen. Deswegen stehe ich in der Gefahr, mein Verhalten an das anzupassen, was die Leute sehen wollen, unabhängig davon, wie es tatsächlich in mir drin aussieht. Wir werden gleich noch ins Detail gehen. Aber erst nochmal ein wichtiger Punkt zur Unterscheidung. Denn diese Verse, die Jesus über das Schauspiel gesagt hat, die stehen in einer ganz eigentümlichen Spannung zu einer Aussage ganz am Anfang der Bergpredigt. Wir hatten es mal beschäftigt in einer früheren Predigt, Matthäus Kapitel 5, Vers 16. Da sagt Jesus, genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. An euren Taten sollen sie euren Vater im Himmel erkennen und ihn auch ehren. Nun, und hier sagt er, es soll im Verborgenen geschehen. Ja, was nun? Vor allen Leuten leuchten oder im Verborgenen, dass es keiner sehen kann? Beides gehört zusammen. Diese Spannung, die können wir auch nicht irgendwie einseitig auflösen. Einerseits hat mein Glaube immer einen öffentlichen Charakter. Geschieht immer auch vor Menschen. Andere Menschen sehen an mir, wie glaubwürdig das ist, was ich in meinem Inneren trage. Sie schließen also zurück auf Jesus Christus, dem mein Leben gehört, durch mein praktisches Verhalten. Einerseits soll dieses Verhalten auch sichtbar sein, um andere Menschen auf Jesus und seine Qualitäten aufmerksam zu machen. Aber andererseits darf das halt gerade nicht zu einer Schauspielerei verführen, die für ihr christliches Leben immer die Öffentlichkeit braucht. Dass nur noch das echt ist oder dass nur noch das praktiziert wird, was eben vor Publikum geschieht. Ich finde, der entscheidende Unterschied zwischen Schauspielerei und diesem öffentlichen und leuchtenden Leben als Christ ist vielleicht am besten in der Reaktion der Leute ablesbar. Werde ich geehrt? Oder mein Vater im Himmel? Der König voller Pracht, wie wir es gesungen haben. Es muss nicht immer ein Widerspruch sein, aber es ist vielleicht eine selbstkritische Frage, um sein eigenes Verhalten mal so zu reflektieren. Worauf kommt es mir an? Auf die Anerkennung der Leute? Auf ihre Meinung mir gegenüber? Oder auf das, was mein Vater im Himmel über mich denkt? Was steht im Zentrum meines Interesses? Jesus spielt diese fromme Schauspielerei jetzt mal an drei Beispielen durch. Eines werden wir heute noch machen und die nächsten beiden folgen dann in 3 Wochen in der Fortsetzung dieser Predigtreihe. Diese verschiedenen Kategorien sind so ähnlich wie die Kategorien einer Oscar-Verleihung. Da gibt es ja einen Oscar für den besten Hauptdarsteller, für den Nebendarsteller, männliche und weibliche Rolle, Regisseur und alles Mögliche. Ja, also man kann ja, ich weiß gar nicht, sind es 20 oder verschiedene Kategorien. Es sind jetzt hier 3 Kategorien in diesem Abschnitt und eine kommt sogar noch später im 7. Kapitel, da kommt das Wort Schauspieler dann nochmal vor. Es gibt gibt einen Oscar für den besten Spender. Also der, der am kräftigsten was geben kann. Nächsten Mal, dann in 3 Wochen, da geht es um den Oscar für den besten Beter. Und am gleichen Sonntag noch den Oscar für den besten und größten Verzichter oder Faster, dem sein Glaube auch am meisten bedeutet, um was, auf was zu verzichten. Und der, den wir nicht machen mehr, das ist dann der Schauspieler, die Kategorie, für den besten Richter. Also geht es um Splitter und Balken. Ich sehe den Balken in meinem Auge nicht, aber dafür sehe ich den Splitter in dem anderen. Ja? Und sagt Jesus, ey, du bist ein Schauspieler. Vom anderen weißt du sehr gut, was der zu tun hat, aber du selber? Schauspieler. Also insgesamt 4 Oscars. Den ersten machen wir heute. Den Oscar für den besten Spender. Hergeben. Zur damaligen Zeit, als Jesus seine Rede gehalten hat, da hatten die Spender noch mehr diesen ganz direkten Bezug zum Spendenempfänger. Mehr als das heute der Fall ist. Ja, denn gerade die Arbeitsunfähigen, die also selber nicht mehr arbeiten konnten, aufgrund einer Krankheit zum Beispiel oder aufgrund ihres Lebensalters, waren sehr häufig auf Almosen angewiesen. Denn es gab darüber hinaus, über diese Almosen, die man gesammelt, sammeln konnte, keinerlei soziale Absicherung außerhalb der eigenen Familie. Bettler hatten damals einen ähnlichen Stellenwert wie heute Sozialhilfeempfänger. Und das ist dabei überhaupt nichts Anrüchiges oder Geringschätziges oder Denunzierendes sogar dabei. Beide sind auf fremde Hilfe angewiesen. Heute wird das in unserem System durch das Sozialamt geregelt, also behördlich geregelt. Damals geschah das einfach in der Gestalt der Almosen. Die Almosen hatten deswegen einen sehr starken Stellenwert, war eine sehr hohe, ein sehr hoher sozialer Wert, so wie es zum Beispiel das zeitgenössische Zitat aus Tobias 4, Kapitel 4, Verse 7 bis 12 ausdrückt. Dieser Tobias ist jetzt kein biblisches Buch, nicht deswegen falsch verstehen. Es ist einfach ein Zeitdokument, der sogenannten Apokryphen, zwischen dem Alten und Neuen Testament anzusiedeln. Und Sie verstehen auch sehr schnell, wenn ich dieses Zitat mal vorlese, warum dieses Buch bewusst nicht zu den biblischen Büchern gehört. Da steckt nämlich allerhand drin. Ich zitiere es mal, Sie können es gerne mitlesen hier vorne. Sagt Tobias oder schreibt auf, mit deinem Hab und Gut hilf den Armen und wende dich auch nicht von einem einzigen ab. Dann wird sich das Angesicht des Herrn auch von dir nicht abwenden. Wo du kannst, da hilf den Bedürftigen. Hast du viel, so gib reichlich. Hast du wenig, so gib doch das Wenige von Herzen. Denn so wirst du dir einen guten Lohn für den Tag der Not sammeln. Und jetzt kommt ein heißer Satz. Den Almosen erlösen von allen Sünden. Boah, das ist natürlich super. Boah. Richtig reingelangt oder daneben gelangt. Almosen erlösen auch vom Tode und lassen die Seele nicht in die Finsternis geraten. Almosen schaffen große Zuversicht vor dem höchsten Gott. Da merken wir was von dem Geist der damaligen Zeit, wie die Menschen tatsächlich dachten. Welche Bedeutung die Almosen auch für ihr Leben gespielt hat und welche Erwartungen sie damit verbunden haben. Sie galten also als eine größte Tat der Barmherzigkeit, weil durch meinen persönlichen Beitrag das Leben eines anderen Menschen verbessert, überhaupt mal erst ermöglicht wurde. Und deswegen galten auch diejenigen, die spenden konnten, als große Wohltäter. Genossen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Natürlich, so wissen wir das aus neutestamentlicher Zeit, dass keineswegs Almosen irgendwelche Sünden abbezahlen könnten oder sowas, irgendwelches Fehlverhalten ausgleichen könnten. Also da wären wir ja völlig auf der falschen Schiene. Deswegen ist dieses Buch bewusst auch nicht ein biblisches Buch geworden. Aber wie so manches Mal sind die Pharisäer in ihrer Spendenpraxis weit über dieses Ziel des positiven Almosengebens hinausgeschossen. Da erwähnt zum Beispiel Jesus, Leute, wenn jemand eine größere Spende leisten wollte, dann ließ er vorher in der Synagoge, also dem Versammlungszentrum, dem Gottesdienst, ein Posaunensignal ertönen. Also da stellte sich ein Musiker an, der sagte, hey, ich habe vor, heute eine große Spende zu leisten, jetzt lass mal da ein paar Akkorde, dass es jeder mitkriegt, auch zum Besten geben. Ursprünglich sollte das Signal ja ebenfalls, andere ebenfalls anspornen, okay, ich könnte ja auch mal was geben, Vielleicht spielt dann auch ein Posaunenchor für mich oder sowas. Oder ich könnte ja vielleicht auch meinen persönlichen Beitrag leisten oder erhöhen. Also es sollte motivierend wirken, aber nach einiger Zeit diente die Posaune bloß noch dazu, um auf den edlen Spender aufmerksam zu machen, dass der auch angemessen Beachtung findet und alle mitkriegen, dass da gerade was richtig Großes geschieht im Synagogengottesdienst. Nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen. Das Spenden selber ist damals wie auch heute noch eine gute Sache. Auch wenn es heute in erster Linie gemeinnützigen Werken und Gemeinden zur Verfügung gestellt wird, dass die ihre Arbeit weiter tun und ausbauen können. Auch unsere Gemeinde letztlich natürlich, ja, ist auf freiwillige Spenden und die Unterstützung ihrer Mitglieder und Freunde und Besucher angewiesen. Ja, sonst wäre das Angebot ja gar nicht aufrechtzuerhalten. Das ist nicht der Punkt von Jesus. Aber heute wie auch damals besteht die von Jesus angesprochene Gefahr der Schauspielerei, auch beim Geben. Gerade wenn mit dem Spenden irgendeine versteckte Absicht verbunden wird. Das könnte sich zum Beispiel in solchen Sätzen dann äußern. Ich gebe mal nochmal 4 Beispiele, wie das aussehen kann. Ein Satz könnte heißen, bei dem, was ich gegeben habe, müssen Sie sich doch mehr um mich kümmern. Ich erwarte doch was dafür. Jetzt habe ich schon was gegeben, jetzt muss doch auch was kommen, oder? Oder ein zweiter Satz, zweites Beispiel. Wenn die nicht machen, was ich will, spende ich nichts mehr. Wenn die diese Entscheidung so treffen, dann ziehe ich meinen Zehnten zurück. Sie merken das Problem? Eine Absicht. Ich bezwecke mit meiner Spende irgendwas zu erreichen. Da geht es gar nicht mehr um die Spende. Da geht es um meinen Willen. Meinen Einfluss. Oder drittes Beispiel. Nach meiner Spende hätte ich doch wenigstens ein persönliches Dankeschön der Gemeindeleitung oder einen Hausbesuch erwartet. Viertes Beispiel. Bei dem gespendeten Gegenstand sollte doch mindestens mein Name auf einem Schildchen angebracht werden. Dieser Stuhl, sponsored by. Nun, vielleicht sind Ihnen solche oder ähnliche Sätze schon mal begegnet. Im Prinzip handelt es sich bei dieser Haltung letztlich um eine gekaufte Zuwendung und Anerkennung. Ich will geliebt und geachtet werden, deswegen zeige ich mich großzügig und mache Geschenke. Aber nicht die Not oder das Anliegen steht im Zentrum, sondern die Aufmerksamkeit und Achtung der Menschen, die ich erreichen möchte. Letztlich geht es um mich. Dieses Verhalten bezeichnet Jesus als Schauspielerei. Das kann bei den Leuten noch so funktionieren, weil sie sich täuschen lassen und auf diesen Trick hereinfallen. Aber bei Gott klappt das nicht, sagt Jesus. Die haben sich ihren Lohn, kommt wiederholt vor wie so ein Refrain, die haben sich ihren Lohn schon selber ausbezahlt. Gott lässt sich davon nicht beeindrucken. Gott sieht hinter der Gabe, hinter der Spende immer das Herz. Immer die Einstellung, mit der etwas gegeben wird. Das wird zum Beispiel sehr eindrucksvoll an diesem Ereignis deutlich. Da beobachtet Jesus am Tempel in so einem Opferkasten, wie Leute bestimmte Geldbeträge in dieses Gefäß eingelegt haben. Und da sieht er auch diese arme Witwe, die nur 2 kleine Münzen, die kleinste Währung der damaligen Zeit, einlegen konnte. Aber genau sie, dieses ganz kleine Licht, aber genau sie wird den reichen pharisäischen Spendern als Vorbild vor Augen gestellt, die es mit ihren großen Geldbeträgen um ein Vielfaches übertroffen haben, was den Geldwert anbelangt. Diese Frau wird zum Vorbild beigesteuert, zum Vorbild gesetzt. Sie, die keine große Summe einlegen kann, aber sie hat im Vertrauen zu Gott, so stellt es Jesus fest, alles gegeben, was sie konnte. Sie hat sich selber gegeben, sich hingegeben. Und da hat keiner die Posaune geblasen. Da gab es keinen Applaus vom Publikum. Es hat niemand wertgeschätzt. Es waren nur 2 Münzen. Und diese Frau wird von Jesus gesehen. Sie hat mehr gegeben als alle anderen. Jesus empfiehlt seinen Leuten, die mit ihm leben wollen, so steht es in seiner Bedienungsanleitung, für die richtige Spendenpraxis die Verschwiegenheit. Ganz in der Stille, also in der Verborgenheit, ohne irgendwelche Hintergedanken oder Berechnung, stelle ich Gott das zur Verfügung, was er mir gegeben hat. Richard Foster schreibt in der Zeitschrift Aufatmen dazu: Verschwiegenheit hilft uns, den Hunger nach Ruhm, Rechtfertigung oder auch nur nach bloßer Aufmerksamkeit durch andere zu verlieren oder zu zähmen. Da muss ich gar nicht darauf hinweisen, was ich alles Gutes getan habe, wie viel schon durch mich bewirkt wurde und wie viel Zeit ich für Gottes Reich investiere. Das ist doch alles nur frommes Theater. Für das Gute um Jesu willen braucht es überhaupt kein Publikum. Das geht nur Gott an. Es soll sogar so verborgen geschehen, sagt Jesus, dass nicht einmal meine linke Hand Bescheid weiß, was die rechte gerade gibt. Nicht einmal ich selber bin mir dessen bewusst, was durch meinen bescheidenen Beitrag alles geschieht und daraus wird. Ich muss das auch gar nicht wissen. Da bildet sich der Spender überhaupt nichts darauf ein, auf das, was er gegeben hat, und er ist bereit, auf jegliche lobende Erwähnung zu verzichten. Ich gebrauche nicht eine Tat oder eine Spende, um mir selber ein gutes Gefühl zu bereiten. Ich tue es einfach, weil ich Jesus hinterhergehe, ihm nachfolge. Und er weiß es. Er weiß mehr als meine rechte Hand. Nun, wie kann das in dieser Woche ganz praktisch geschehen? Ich habe einen Vorschlag, wie Sie das in den nächsten Tagen im ganz normalen Alltag üben können. Also ich schließe mich dann immer mit ein natürlich. Überlegen wir uns doch irgendeine Wohltat oder irgendeinen Dienst, den wir tun können. Irgendwas Nettes, worüber sich jemand freuen wird. Oder bereiten Sie jemandem ein Geschenk und lassen Sie ihm das heimlich zukommen, ohne es jemanden wissen zu lassen. Und schon gar nicht den Empfänger, die Empfängerin. Halten Sie die Verschwiegenheit einfach durch. Auch wenn Sie hoffen und sich wünschen würden, das käme jetzt doch irgendwie raus. Ja, da muss es doch irgendwie mal merken. Ich würde wenigstens die Reaktion gerne mitkriegen. Halten Sie es für sich. Und genießen Sie einfach die Überraschung im Stillen und bleiben anonym dabei. Damit sind Sie ziemlich genau in der Spur, die uns Jesus hier legt in der Bergpredigt. Und Sie merken, dass es auch ganz ohne Publikum und ohne Applaus einfach gut tut. Selbstlos, weil es gar nicht um mich geht. Selbst vergessen, einfach tun, verschwiegen bleiben, einfach nur für Jesus, einfach nur aus Liebe. Einfach. Ohne Berechnung. Ich bin gespannt, was Sie für Erfahrungen machen können. Wenn wir zum Abendmahl kommen, hat das nichts anderes im Kern des Abendmahls zu finden. Es wird so deutlich, was Jesus für uns getan hat. Ohne Berechnung. Ohne, dass er irgendwie da jetzt einen Profit rausziehen könnte. Jesus hat sich einfach gegeben. Und beim Abendmahl sagen wir uns gegenseitig zu, Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Sich selber gespendet. Er hat sein Blut für dich vergossen. Er hat seinen Leib für dich gegeben. Und als Jesus damals gestorben ist, am Karfreitag, hat er nicht erst vorher den Posaunenchor oder die Worship-Band in Szene gesetzt. Da geschieht gerade was richtig Mächtiges, da geschieht gerade Weltgeschichte in diesen Momenten, in den Apriltagen der 30er Jahre. Kein Posaunensignal, kein Applaus, keine Anerkennung von den Leuten. Die haben ihn verspottet. Die haben ihm, dem König voller Pracht, eine Dornenkrone aufgesetzt. So gingen sie mit seinem Opfer um, mit seiner Spende, der Spende seines Lebens. Jesus hat nichts aus sich gemacht. Und obwohl es das größte Opfer war, das die Welt jemals gesehen hat, er hat es nicht an die große Glocke gehängt. Aber wissen Sie, wie sein Vater reagiert? Auf einmal hat sich der Himmel verdunkelt. Ein Erdbeben hat die Stille zerrissen. Felsen sind gesprengt worden. Das war ein Szenario, das Angst und Schrecken verbreitet hat. Gräber, so wird es beschrieben von Matthäus, Gräber haben sich geöffnet und die vormals Verstorbenen kehrten ins Leben zurück. Darauf kommt es an. Dass der Vater reagiert, wie die Menschen reagieren, ist völlig nebensächlich. Ob daraus Bewunderung oder Anerkennung folgt, tut überhaupt nichts zur Sache. Wie der Vater reagiert, und er weiß es, was, wie, aus welcher Motivation heraus geschehen ist. Ich möchte uns die Verse lesen, wie sie Paulus aufgeschrieben hat, über das Abendmahl, über das, was Jesus für jeden Einzelnen von uns gegeben hat, aus lauter Liebe. Paulus sagte, ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst und dann esse er vom Brot und trinke aus dem Kelch. Ich möchte Ihnen jetzt gleich einige Momente der Stille anbieten. Einfach, wo jeder für sich in der Stille zum Vater im Himmel reden kann und sich bedanken kann für das, was Jesus, sein Sohn, uns gegeben hat, für das größte Opfer, das die Welt jemals gesehen hat. Dass wir uns bei Jesus bedanken für diese unermesslich große Liebe, die bei seiner Hinrichtung zur Tragweite kommt. Und dass wir darum beten, dass er uns hineinnimmt in diese Selbstvergessenheit, in diese Haltung der Hingabe. Jesus, ich möchte mich dir zurückschenken. Jeder Segen, den du gibst, möchte ich dir zurückfließen lassen als Lobpreis, als Dank. Nimm diese Zeit der Stille auch, um die eigene Schuld ganz offen vor Jesus auszusprechen, dem Vater im Himmel offen zu legen. Auch die eigene Schauspielerei, wo ich selbst frommes Verhalten missbraucht habe, letztlich um meiner eigenen Anerkennung willen. Wo es um mich selber ging, im tiefsten Inneren, offenlegen. Jesus, es war nicht recht. Verändere du mich. Arbeite weiter an mir. Bleib du dran in meinem Leben, um es so zu gestalten, wie es dir gefällt. Mein Leben soll dir gehören. Jeder Einzelne für sich. Und dann möchte ich zum Abendmahl dann voll überleiten.